Willkommen zurück im Business mit Pferd Podcast. Mein heutiger Gast ist eins meiner großen Vorbilder in Sachen Pferdegesundheit. Sie ist mehrfache Buchautorin, Wissenschaftlerin, Stutenbully, Ponybesitzerin und die Futter- bzw. Fütterungsberaterin in Deutschland. Wenn du dich so 3 bis 5 Minuten mit Fütterung beschäftigt hast, kommst du eigentlich an Conny nicht vorbei. Mittlerweile gibt es sogar das Tierwissenschaftliche Institut unter ihrer Leitung und in ihrer Hand, wo du dich ausbilden lassen kannst und ganz viel lernen kannst. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Conny Röhm.
Hallo und ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Wie gesagt, für die Leute, wahrscheinlich sind es so 3 bis 5, die deinen Namen noch nicht gehört haben, stell dich doch nochmal kurz vor, ganz kurz und knackig und erzähl, wer du bist, wo du herkommst und was du machst.
Ja, du hast mich ja schon toll vorgestellt. Also ich bin die Conny Röhm, ich bin ein Pferdewissenschaftler, das habe ich studiert in England. Ich bin ein Kind englischer Lehre und habe das zu einer Zeit tatsächlich studiert, als es das in Deutschland noch nicht gab. Daran kann man leider mittlerweile sehen, wie alt ich bin. Und ich habe viele, viele Jahre tatsächlich im Vollerwerb Futterberatung gemacht. Das hat sich im Laufe der Jahre, es sind jetzt fast 15, die ich das im Vollerwerb mache, ein bisschen verändert natürlich. Das heißt, mittlerweile bilde ich sehr, sehr intensiv aus und daher habe ich auch vor knapp 2,5 Jahren die Chance ergriffen, das Tierwissenschaftliche Institut zu übernehmen. Das ist eine Bildungseinrichtung für Tierärzte. Wir haben das jetzt geöffnet für alle Tierbesitzer und befassen uns mit wissenschaftlichen Themen mit sehr vielen oder in sehr vielen Spezies. Das geht nicht nur ums Pferd, sondern wir gucken auch ganz stark in den Agrarbereich hinein mit Rindern und Schweinen und Bienen und Hühnern. Und natürlich kommen früher oder später auch natürlich noch die Kleintiere wieder mit hinzu. Aber wir wachsen langsam und stetig. Das ist mir sehr wichtig, weil ich immer einen ganz großen Fokus in allem, was ich tue, auf Qualität lege. Und dann habe ich es lieber langsam, aber vernünftig, bevor so ein Hoppla-Hopp entsteht. Das ist nicht so mein Stil, weil ich am Ende des Tages natürlich sowohl in der Beratung als auch in den Ausbildungen, die ich mache, das heißt da, wo ich noch Leute ausbilde im Pferdeernährungsbereich, schon darauf Wert lege, dass das sinnvoll ist. Also ich habe die Klasse lieber statt der Masse. Ja, und damit verbringe ich meinen lieben langen Tag tatsächlich, ich und meine Mitarbeiter. Wir haben da sehr viel Freude dran und gelegentlich fahre ich selber auch noch raus. Ich mache immer noch ein bisschen Futterberatung selber, wobei das in den Jahren halt immer weniger geworden ist, weil ich sehe, wie groß der Bildungsbedarf bei den Pferdebesitzern ist. Und das freut mich sehr, dass wir auch eine Reiterkultur haben, die richtig Bock auf Fortbildung hat, weil das auch etwas ist, was uns halt extrem viel Spaß macht.
Ich bin ja schon lange treuer Fan von Conny. Wer mich kennt und bei mir auch in der Futterberatung oder im Laden irgendwie mal war, weiß das. Conny, du hast ja schon sehr, sehr früh angefangen, Webinare zu geben, noch bevor dieser ganze Online-Kurs-Hype die Pferdebranche so wirklich erreicht hat. Inzwischen sagst du ja auch, bist du weniger für Futterberatung unterwegs und gibst eben auch mehr Seminare. Was genau bietest du für wen an? Es geht ja sowohl B2B als auch B2C. Kannst du nochmal für den Hörer so kurz und knackig runterbrechen, welche Formate es für wen gibt?
Ja, das ist relativ einfach und ganz klar strukturiert. Wir haben Kurse, also Live-Kurse natürlich von 3 Stunden oder ganztägig oder 2 Tage für Laien. Das heißt, für Pferdebesitzer zu ganz unterschiedlichen Themen. Dafür komme ich normalerweise raus. Das heißt, ich gebe ja sehr viele Kurse im Monat, ungefähr 20 tatsächlich. Und vor Corona, müssen wir ganz klar sagen, bin ich also auch sehr viel unterwegs gewesen noch und habe also Live-Kurse gemacht und das wird auch sicherlich danach wieder so wunderbar funktionieren. Das macht mir sehr viel Freude, direkt eben mit den Pferdebesitzern zu arbeiten oder die ein bisschen aufzuschlauen und viel Spaß auch an Bildung zu wecken. Dann haben wir das Ganze ein bisschen professioneller. Das ist die Meisterklasse Light. Das ist für Leute, die schon gut vorgebildet sind, die aber ein bisschen mehr wissen wollen. Das ist eine Ausgliederung aus der Meisterklasse, die ja 2,5 Jahre dauert. Man kann bei uns 2,5 Jahre Fortbildung machen in Pferdeernährung. Das ist vor allem für die Leute gedacht, die eben schon professionell in dem Bereich arbeiten. und da sich sehr, sehr fundiert weiterbilden wollen. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche. Das sind ein Drittel Tierärzte etwa, weil wir halt auch Anerkennungen haben von den meisten Tierärztekammern. Dann haben wir ein Drittel Agrarler dabei. Wir haben sehr viel Landwirte und natürlich Futtermittelproduzenten mit in unterschiedlichen Größen auch. Wir haben Vertriebspersonal dabei von großen Firmen. Wir haben aber auch kleine Ein- und Zwei-Mann-Betriebe, die sich da weiterbilden. Es sind Tierarzthelfer, die dabei sind. Wir haben Hufleute, relativ viele auch tatsächlich, weil das eine ganz, ganz tolle Ergänzung ist dazu. Und das ist also der Profibereich. Darüber hinaus haben wir professionelle Weiterbildung, die ich natürlich nicht alle selber gebe. Man muss nicht glauben, dass ich das alles selber doziere. Ich habe einen Dozentenpool von im Moment 15 Spezialisten, die auch vieles davon übernehmen. Erstmal, weil man Tag nur 24 Stunden hat und weil man eben nicht alles so gut wissen kann. Ich bin in all diesen Themen zwar natürlich auch ausgebildet, aber es gibt immer noch einen, der besser ist und die lade ich gerne ein und die geben bei mir sehr gerne Vorlesungen. Und dann haben wir eben auch noch den, wie gesagt, den ganz klaren Business-to-Business-Bereich, wo wir nur und speziell für die Branche was machen, also für die Industrie. Und die Futtermittelindustrie selber, da haben wir nochmal eigene eigene Module. Im Endeffekt, da geht es um Recht und um Labeling, da geht es um Neuerungen aus dem Futtermittelrecht, das ist EU-Recht, das ist sehr komplex. Und auch da befassen wir uns natürlich mit. Das heißt, das ist der Pferdebereich. Wir haben von bis, wir geben auch Kinderkurse. Das sind aber Dinge, die machen wir ehrenamtlich. Das heißt, wir machen so 4-5 Kinderkurse im Jahr, je nachdem, wer meiner Dozenten, ob da gerade jemand Lust hat. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung, Kinder zu schulen im Bereich Pferdeernährung, ohne dass es öde wird. Da geht also ganz schön der Punk ab. Wir machen ganz viel Feeds und da haben wir sehr, sehr intensiv schon mit sehr vielen Pädagogen uns befasst, müssen, weil wir normalerweise im Erwachsenenbereich unterwegs sind und Kinder einfach völlig anders ticken. Das ist für uns eine besondere Herausforderung, genauso wie das natürlich für Pädagogen ganz häufig eine besondere Herausforderung ist, mit Erwachsenen zu arbeiten. Das heißt, da das sind die Modelle, die wir haben. Im Moment machen wir aufgrund der Krise natürlich verstärkt online, weil die Live-Kurse alle ausfallen müssen. Das wird auch noch eine Weile so bleiben und das ist halt so. Wir sind da aber ganz entspannt. Das heißt, wir haben sehr viel Spezialthemen jetzt aufgesetzt für normale Pferdebesitzer, Tierärzte, Therapeuten. Die sind als solche dann auch immer gekennzeichnet, für wen ist dieser Kurs geeignet und wann lohnt sich dieser oder jener Kurs. Und wir sind immer, wir haben es so aufgebaut, dass es so ein bisschen aufeinander aufbaut, dass man nicht in einem Thema ins kalte Wasser geworfen wird und dann die Hälfte vielleicht nicht ganz versteht. Ja, und das machen wir einen lieben langen Tag. Du hast es eben schon richtig gesagt, online ist für uns jetzt keine Neuerung. Ich gebe Online-Kurse seit beinahe 10 Jahren. Also wir gehen jetzt ganz mit großen Schritten aufs 10. Jahr zu. In jeglicher Form, das hat sich ganz stark verändert. Und es ist jetzt im Moment natürlich interessant, wie sich das alles entwickelt. Wobei wir da natürlich Langzeit mal schauen müssen, wie nachhaltig das ist. Ich
muss gerade schon schmunzeln. Du sagst gerade, wir machen da eben auch was für normale Pferdebesitzer. Was heißt denn normal? Oder andersrum, was heißt denn, wer genau sind denn im Pferdebereich? Wir sind ja hier beim Business mit Pferd Podcast. In dem Pferdebereich, wer sind denn so deine Wunschkunden? Hast du das mal für dich definiert oder hat sich das so ergeben? Gibt es Leute, mit denen du gar nicht arbeiten willst oder die du auch nicht in deinen Kursen haben möchtest?
Naja, also Leute, die mit denen ich nicht arbeiten will, die kommen auch nicht in meine Kurse. Grundsätzlich ist es ja so, dass Leute, die zu mir kommen, sich bilden wollen. Die kommen ja nicht, weil sie jemand zwingt, sondern die kommen freiwillig. Und damit habe ich natürlich ein Klientel schon mal, was gerne lernen will. Und das ist auch übrigens völlig spartenunabhängig. Ich habe Kunden aus allen Sparten. Wir haben das gut im Blick, wer es natürlich ist und das ist von bis. Das sind Pferdebesitzer, die gar nicht selber reiten, sondern die Pferde nur haben, weil sie schön finden. Wir haben Pferdebesitzer, die sehr aktiv Turniersport auch in hohen Klassen betreiben. Wir haben Pferdebesitzer mit Pferden am Haus. Wir haben Pferdebesitzer, die sich einen langen Traum erfüllt haben und sich ein Pferd kaufen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Wir haben vom Shetland Pony bis zum Warmblüter über Isländer, über exotische Pferde, wir haben alles dabei. Und es ist tatsächlich so, dass das Klientel, mit dem ich gar nicht arbeiten will, auch nicht zu mir kommt, weil wenn man nicht lernen möchte, macht man auch keinen Kurs. Das ist ganz einfach. Deswegen sind wir da oder bin ich da natürlich in der glücklichen Position, mit Menschen arbeiten zu dürfen, die alle ganz toll sind, weil sie unfassbar gerne lernen, weil sie interessiert sind, weil sie Neues erfahren möchten. Die sind neugierig, die brennen auch für das, was wir anzubieten haben. Und das ist ja für mich natürlich schön, weil es immer eine tolle Lernatmosphäre ist. Und ich kann mich in all den Jahren, die ich das jetzt mache, glaube ich, nur an ein oder zwei Kurse erinnern, wo Leute da saßen, weil sie mussten. Und das ist natürlich blöd. Das ist meine Aufgabe, sie zu motivieren, dass sie aus das, was sie müssen, ein Wollen wird. Aber normalerweise wollen die Leute. Und das ist auch etwas, was die Pferdewelt in der Dachregion, also Deutsch-Österreich, ja. Deutschland, Österreich, Schweiz, da haben wir den Hauptklient, also das Hauptklientenanteil, danach kommt England und USA, weil wir eben das Ganze auch auf Englisch machen können. Und wir haben einfach in diesen Ländern oder in dieser Reitkultur, wie wir die jetzt kennen, diese fantastische Entwicklung der Bildungs-, also des Bildenwollens.
Mhm, auf jeden Fall.
Und deswegen sind diese Pferdebesitzer auch so toll. Natürlich findet man immer mal wieder einen, der irgendwie ein bisschen anstrengend ist oder ähnliches, aber wir sind natürlich alle auch verschieden und Menschen sind einfach auch tolle, tolle Kreaturen, wollte ich gerade sagen. Also auch wir Menschen sind ja einfach super cool in dem Moment, wo die Neugierde mit dabei ist und das macht einfach nur wahnsinnig Laune. Das ist toll.
Wie recherchierst du denn oder wie fühlst du denn deinen Kunden auf den Zahn, was du als nächstes noch an Thema bringen könntest? Weil die ganzen wissenschaftlichen Themen und die Fütterungslehre generell ist ja breit. Da könnte man ja bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag alle möglichen Themen behandeln. Wie wählst du denn aus oder wie findest du denn heraus, welcher Schuh am meisten drückt?
Ach, ich frage sie einfach. Das ist mal ganz einfach. Man kann mal mit dem Kunden reden, ja, man kann einfach mal fragen. Man darf sie halt nur nicht nerven und sie ständig fragen, aber weil das würde mir auch auf den Keks gehen. Aber am Ende des Tages lohnt es sich erstens mal genau hinzugucken und zweitens sehr genau hinzuhören. Deswegen liebe ich auch zum Beispiel Messen, Live-Messen, die großen und auch die kleinen, wo man sehr viel Kontakt zu Pferdemenschen hat, wo man sich auch einfach unterhält und das sind natürlich unfassbar wertvolle Informationspools und natürlich werfen wir auch schon mal einen Blick in Facebook-Gruppen und auf Instagram und so weiter, auch wenn ich mich da nicht unbedingt groß einbringe, aber ich höre schon, was der Kunde sagt und das finde ich auch sehr wichtig, dass man das hört, was der Kunde sagt und dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, ist das ein Thema, was viele umtreibt oder ist das jetzt ein Solitärthema? Manchmal freue ich mich wirklich über sehr, sehr solitäre Themen. Ich freue mich darüber, weil es mich natürlich auch fordert, nicht in so einen allgemeingültigen Singsang zu verfallen, sondern auch wirklich mal die Sonderfälle rauszugreifen und ganz wissenschaftlich mal das Ganze zu beleuchten. Und ich glaube, das ist etwas, was einfach sehr wichtig ist. Man muss in meinem Beruf Menschen mögen. Und wenn man die nicht mag und mit denen nicht reden möchte und auch generell eher jemand ist, der ja sich schnell ereifert über vielleicht über die Fehler der anderen, anstatt vor der eigenen Haustür zu kehren, ist man in so einem Beruf einfach auch nicht richtig. Und man muss sehr viel Humor mitbringen. Ich bin ja Gott sei Dank Rheinländer. Also ich stamme gebürtig aus dem Rheinland, genau zwischen Düsseldorf und Köln. In meiner Heimatstadt trinkt man Alt und Kölsch. Ja, schockierend. Und die Rheinländer an sich haben natürlich sehr viel Humor und da nehme ich mich nicht mit aus. Man braucht einen sehr langen Atem. Und eben sehr viel Humor, um in der Pferdebranche natürlich auch nicht verrückt zu werden. Und denn man, natürlich sieht man eine Menge Leid und man sieht eine Menge Unverständnis und zu wenig Wissen und so weiter und so weiter. Aber am Ende des Tages hat jeder mal klein angefangen und deswegen ist die Frage des, was habe ich für was oder was für ein Thema interessiert die Leute, ganz klar die Antwort oder die Antwort ist so gelagert, dass wir sie einfach mal fragen müssen.
Ja. Ist ein super Hinweis, weil ich ganz oft höre, ich zerbreche mir den Kopf, was ich als Thema nehmen könnte, was ich jetzt genau rausgreife und viele vergessen einfach wirklich zu fragen und auch hinzuhören, wenn sie dann gefragt haben, beziehungsweise eben auch im täglichen zuzuhören, ja. Jetzt mal weg von den Online-Angeboten und den Ausbildungen, die du machst, du bist ja nun auch Buchautorin und ich weiß gar nicht, wann das war, letztes Jahr, vor 2 Jahren, bin ich mutig, wie ich war, mit meinem Buch zu Conny gelaufen und sage, Conny, kannst du mir das signieren? Das sieht total schlimm aus mit Kaffeeflecken und allem, aber das habe ich eben überall mal mitgehabt. Meine Favoriten sind der Purzel, Speckab und Rashid hat Rotwasser. Das, finde ich, ja gehört in jeden Pferdebesitzerhaushalt. Das wird ja aber mittlerweile immer mehr bei dir. Warum hast du dich denn entschlossen, dein Wissen in Bücher zu packen, statt in Anführungszeichen nur weiter Kurse oder Online-Seminare zu geben?
Ganz einfach, weil ich Bock drauf hatte. Also man soll nicht glauben, dass man an diesen Büchern irgendwas verdient. Das ist ein weit verbreiteter Mythos. Egal, ob man die, also wenn man das betriebswirtschaftlich betrachtet, ich bin ja auch Betriebswirt, egal, ob man das jetzt über einen Verlag macht oder über im Selbstvertrieb. Und ich hatte einfach Lust drauf. Ich wollte das immer mal machen und ich finde es ganz gut. Nicht jeder mag online lernen, nicht jeder mag in Live-Kurse gehen. Manchmal brauchen die Leute oder gerade pferdewissenschaftliche Themen müssen sich auch setzen, das braucht ein bisschen und deswegen habe ich irgendwann gedacht, ach komm, ich versuche mich mal dran. Und ich bin natürlich weder ein professioneller Autor, das darf man auch nicht vergessen, das sind auch keine Fachbücher. Das ist mir immer sehr wichtig, dass man versteht, dass ich das geschrieben habe, weil ich da Lust zu hatte und weil mir das Freude bereitet. Ich wollte halt auch den Menschen einfach Freude machen, etwas zu produzieren und das muss auch gar nicht perfekt oder musste nicht perfekt sein. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Wir haben, also gerade Purze ist jetzt 6 Jahre alt, wir werden den dieses Jahr noch überarbeiten, wird es eine Neuauflage geben, weil viele Dinge, die ich vor 6 Jahren einfach anders ausgedrückt, oder ich würde sie heute anders ausdrücken und auch da haben wir natürlich sehr genau zugehört, was der Kunde davon hält und wir haben sehr viel Feedback zu den Büchern bekommen und ich nehme die alle auf und ich lese das alles und nehme das auch an, weil es für mich natürlich auch so ein Entwicklungsprozess ist und das sowohl in der Pferdewissenschaft lernt man nie aus, also ich lerne auch jeden Tag dazu, als auch eben in solchen Dingen. Und gerade Purze hat mir einfach sehr viel Freude bei der Produktion gemacht, auch weil ich die Problematik natürlich gesehen habe, die vielen dicken Pferde. Und das sehe ich natürlich mit Sorge, weil aus Fettleibigkeit entsteht Krankheit. Und dann dachte ich, ja, schreiben wir mal ein Buch. Ne? Also so ist es im Endeffekt entstanden. Es ist also gar keine heilige Quest, die ich da verfolgt habe, sondern eher wirklich der Gedanke, etwas Schönes zu schaffen für die Kunden, woran sie Freude haben. Das ist mir nämlich immer ganz wichtig als Wissenschaftler. Ich habe wissenschaftlich studiert und auch gearbeitet als Dozent an der Universität. Und es gibt Wissenschaft und Wissenschaft. Es gibt auf der einen Seite die dich innerhalb von 3 Seiten einschläfert und wo jede Seite eine Qual ist, das zu lesen, das zu verarbeiten. Und es gibt eben etwas, wo man sagt, ja, das schafft einfach auch Freude. Und ich möchte, dass die Leute Freude am Lernen behalten und Freude am Lesen und auch lachen können darüber und Spaß haben mit dem, was sie da tun. Denn wir sind im Pferdebereich in einer Situation, wo also sehr viel verkopft plötzlich stattfindet mit erhobenem Zeigefinger und so einer aufgesetzten Moral, die ich höchst schwierig finde. Und wir vergessen einfach auch mal zu lachen und eben, dass Wissenschaft erstmal auch durchaus ungenau sein darf und zweitens, dass sie auch Spaß machen kann. Und so ist Purze im Endeffekt entstanden, auch Rashid, gleiches Thema. Das Thema war natürlich ein bisschen komplexer, weil worüber schreibt man ein Buch? Na, über Darmwasser, ja, super. Das
ist nicht so total einfach. Sexy.
Ja, super sexy, das ist ein Lacher auf jeder Party, womit ich mein Geld verdiene, mit Darmwasser. Nein, aber Spaß beiseite. Es ist tatsächlich so entstanden und daraus sind natürlich auch die anderen Bücher entstanden. Das letzte jetzt über die Selektionsentwurmung, da war ich gar nicht das Brain dahinter, sondern ich habe es tatsächlich nur geschrieben. Und das hat also deutlich, es ist ein bisschen weniger lustig, dafür haben wir ein bisschen mehr Input drin, als der also sehr, sehr fachbezogen ist. Und trotzdem haben wir versucht, es nicht zu schwer werden zu lassen und nicht zu aufgesetzt. Weil wir haben natürlich sehr viel wissenschaftliche Literatur und aber ja, der Kunde selber soll halt auch eben die Freude behalten. Oder um es mit einem Satz zu sagen, man muss die Bücher nicht nur kaufen, man muss sie auch lesen. Und damit die Leute lesen, muss es Spaß machen. Und so ist, und das ist die Intention, das wird auch die Intention der nächsten Bücher sein. Die sind schon in den Startlöchern. Ich habe eben schon gesagt, Purze wird überarbeitet, es wird eine neue Auflage geben. Rosi wird alt, das heißt, das Buch zum alten Pferd ist fertig, erscheint in den nächsten. Ja, eigentlich sollte es im April erscheinen, aber wegen Corona verzögert sich das. Ich denke, Mai, Juni wird es jetzt leider doch werden, was mich sehr ärgert. Aber es ist halt so.
Jetzt hast du meine Frage geklaut. Das war nämlich meine nächste Frage. Alles gut. meine Frage war, sind weitere Bücher in Planung? Ja, wir haben Rosi wird alt.
Rosi wird alt, genau. Und danach...
Noch weitere Ideen?
Ja, es wird eine Auskopplung aus Purzelspekt abgeben. Das ist ein Teil der, der Überarbeitung. Die ist auch schon sehr weit gediehen zur Trainingsphysiologie, weil es einfach zu wenig sinnvolle Literatur gibt, wie man ein Training aufbaut. Ich habe es in Purzelspekt ab ja schon drin. Aber wir haben es deutlich vergrößert. Und wir liebäugeln im Moment tatsächlich auch mit einem Ernährungsteil für den Reiter. Den ich aber nicht selber schreibe, sondern da habe ich zwei ganz tolle Autorinnen, die mir da oder die mit da reingesprungen sind, weil sie gesagt haben, ja, das ist toll, das machen wir so, das macht Spaß, das macht Freude, einfach auch für die Reitergesundheit.
Hattest du vorhin schon kurz gesagt, betriebswirtschaftlich macht es eigentlich keinen Unterschied, ob man sich einen Verlag sucht, ob man das selbst verlegt. Warum hast du dich denn entschieden, deine Bücher selbst zu verlegen? Warum, wieso, weshalb?
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich schöne Angebote hatte von Verlagen, aber der Verlag und ich, das hat nicht so harmoniert, weil es ist, wenn man sie liest, die Bücher, hört man mich natürlich auch ganz deutlich daraus sprechen. Jemand, der mich in einem Kurs schon mal erlebt hat und dann meine Texte liest, das liest sich, wie ich spreche. Und das ist natürlich literarisch nicht immer wertvoll. Und da gab es oder gibt es dann natürlich das Bestreben, innerhalb eines Verlages ganz häufig auch die Wortwahl sehr homogen zu gestalten, auch den Sprachfluss homogen zu gestalten. Da gibt es natürlich professionelle Lektoren etc. und das ist auch gut so. Aber es war für mich nicht der richtige Weg. Das heißt, ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und habe gesagt, das fühlt sich für mich nicht richtig an. Wenn ich was produziere, wenn ich was schreibe, dann muss das eben auch so sein, dass ich abends in den Spiegel gucken kann. Das ist generell meine Prämisse in allen geschäftlichen Entscheidungen, die ich treffe. Ich muss in den Spiegel schauen können. Ich muss nicht über oder auf jeder Party tanzen und muss nicht jede, nach jedem Wind mein Fähnchen hängen. Ich gelte im Markt generell als, man sagt mir immer so rein wissenschaftlich, sagt man immer nach, ich bin eine zänkische Alte, weil ich so viel kritische Fragen stelle. Dabei ist das gar nicht böse gemeint, sondern ich bin ein großer Freund davon, erstmal, wie gesagt, erstmal lieber weniger, dafür richtig. Und eben auch eine auch den Kunden eine gewisse Zuverlässigkeit in solchen Dingen zu bieten. Und deswegen bin ich eher ein Mensch der leisen Töne. Und das war eben beim Buch oder bei der Entscheidung, nicht mit dem Verlag oder nicht mit den Verlagen zu arbeiten, der Hauptantrieb. Also ich habe kein Problem mit Verlagen, die sind auch nicht böse, ja, sind da ganz tolle Leute. Aber es hat sich, als ich geschrieben habe und auch jetzt für Rosi, hat es sich nicht richtig angefühlt. Und da bin ich einfach dann zu sehr kreativ und habe gesagt, ich bleibe selbstständig oder beziehungsweise auch unabhängig mit solchen Dingen. Das ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Es gibt andere, die Autoren, die ich auch sehr schätze, aus meiner Branche oder aus der Reittraining-Branche, aus der Therapiebranche und so weiter, die mit Verlagen arbeiten, die tolle Bücher produziert haben, die auch alle in meiner Bibliothek stehen. Aber es ist halt für mich etwas anderes. Das heißt, das ist auch etwas, man muss sich als Selbstständige natürlich irgendwo auch treu bleiben, seinen eigenen Weg oder seine eigenen Entscheidungen zu treffen, seinen eigenen Weg zu verfolgen und natürlich im Zweifelsfall einer Fehlentscheidung, die natürlich auch mitzutragen. Ne? Also auch ich habe schon viele Entscheidungen getroffen, auch große. Ist halt so. Ne?
Deine Bücher sind ja in erster Linie für den Pferdebesitzer, der sich weiterbilden möchte, der sich das zu Hause noch 5-mal durchliest. Gerade mit Purzel kann man ja auch eben oder soll man ja auch wirklich in die Praxis kommen und sich da seinen Plan fürs Pferd erstellen. Hast du denn vor, dein ganzes Fachwissen auch wirklich mal als wissenschaftliche Bücher festzuhalten und die für die Veterinärmedizinstudenten aufzubereiten? Oder ist der ganze wissenschaftliche Buchschriebs nicht deine Richtung?
Ich denke nicht, dass das notwendig ist, weil wir haben ausreichend wirklich wissenschaftliche Literatur und das überlasse ich auch den Kollegen von den Fakultäten. Da habe ich keine Intention, da tatsächlich mit reinzuspringen. Ich werde auch kein Buch produzieren, was vermeintlich ein Fachbuch ist und dann hinterher trotzdem ein Original Röhm. Das habe ich nicht nötig. Ich muss auch kein Werbeblättchen produzieren, was aussieht wie ein Fachbuch. Also da gibt's schon Kollegen, die das versucht haben und die scheitern alle regelmäßig damit. Nein, wir haben weltweit ganz tolle Wissenschaftler im Pferde medizinischen und pferdewissenschaftlichen Bereich. Die sind tolle Leute, die sitzen eben an den Fakultäten. Das sind Doktoren und Professoren, die da auch viel Forschung machen. Die müssen veröffentlichen, auch wissenschaftlich veröffentlichen, und das überlasse ich dann ganz denen. Das heißt, sie dürfen das weitermachen. Also sie brauchen jetzt von mir keine Erlaubnis dafür. Nein, sie sollen das weitermachen. Das ist gut so. Und das ist natürlich auch eine Quelle für alle Veterinäre, für die Wissenschaft, für mich natürlich auch. Ich profitiere auch von diesen Werken sehr. Und es ist auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist das Schulen von Pferdebesitzern, Tierärzten, Therapeuten, hands-on, das heißt in der Praxis. Die Veterinäre in der Forschung oder auch generell das Forschungswesen, deren Hauptaufgabe ist die Forschung und eben im Zweifelsfall die wissenschaftliche Veröffentlichung. Da musste ich nicht mich mit reindrängen, das macht keinen Sinn, weil die sind staatlich finanziert, das darf man nicht vergessen. Die meisten Fakultäten sind, zumindest in Deutschland, ist das Staatseigentum, die sind öffentlich angestellt, die haben eine Jobsicherheit, die sind nicht selbstständig und die werden eben genau für diese Dinge bezahlt, was sie dann ja auch tun. Und deswegen ist das ganz ihnen überlassen und ist nicht mein Fach. Ich konzentriere mich lieber darauf, deren Informationen, die wichtig sind, die forschungsrelevant sind, an den Kunden zu transportieren, dass der Kunde das auch verstehen kann.
Halt in die Praxis zu bringen, ne?
Ja, in die Praxis zu bringen.
Das ist ein gutes Stichwort. Praxis haben wir ja gerade relativ wenig, weil wir uns ja alle irgendwie zurückziehen. Aber grundsätzlich bist du ja auf sehr vielen Messen in ganz Deutschland unterwegs und auch in der Schweiz und in Österreich. Da hast du ja auch deine Bücher dabei und du berätst Pferdebesitzer am Stand, du bist Teil von Vorträgen, Expertenforen und so weiter. Bist du grundsätzlich gern auf Messen unterwegs oder ist es für dich ein notwendiges Übel?
Sowohl als auch. Also ich mag Messen sehr gerne und ich mag Menschen und ich mag die Menschen auf den Messen zu treffen. Der Messezirkus im Pferdebereich ist sowieso relativ klein. Man kennt sich auch aus der Branche, man kennt die Aussteller, man kennt die Vertriebler, die da rumflitzen, sowohl im Pferdeernährungsbereich, das ist natürlich aus allen anderen Bereichen auch. Der Messezirkus ist im Endeffekt wie eine kleine Familie, würde ich das fast schon nennen. Wenn man lange sich da befasst. Und gleichzeitig, wie gesagt, ich mag Messe Flair, ich mag auch dahin fahren, ich mag es auch mal von zu Hause weg sein. Das Problem ist natürlich bei der Messe, das ist die Downside der Geschichte, man ist viele Tage von zu Hause weg und wenn man wie ich natürlich glücklich verheiratet ist mit Garten und Hühnern und Hunden und Pferden, dann ist es eine Belastung, es ist körperlich anstrengend, das darf man nicht vergessen. Messe ist wahnsinnig anstrengend, man hat 12-Stunden-Tage und plus. Und je nachdem, wie lang eine Messe ist, ist sie auch sehr, sehr aufwendig. Es ist sehr kostenintensiv, das darf man auch nicht vergessen. Auf die Messe zu gehen kostet sehr, sehr, sehr viel Geld, was am Ende des Tages natürlich auch wieder rausgewirtschaftet werden muss. Aber ich mag es sehr, sehr gerne. Und ich freue mich immer, ich finde es traurig natürlich, dass dieses Jahr die Messen alle ausfallen müssen, aber es ist besser so. Und ich freue mich dann auf nächstes Jahr, weil das wird sehr spannend, denn viele der großen Messen, die jetzt abgesagt werden müssen, haben schon angekündigt, dass sie eben auf nächstes Jahr ausweichen. Das heißt, wir werden nächstes Jahr eine Sondersituation haben mit vielen großen Veranstaltungen, auf die ich mich alle dann sehr freue, weil sie überall hinfahren müssen. Nein, Spaß beiseite. Ich habe Freude dran. Ich habe Freude, die Menschen zu treffen und ich habe Freude dran, dass die Leute mich an meinem Stand besuchen, ob sie mich kennen oder nicht, mit mir reden, mir von ihren Pferden erzählen, von ihren Problemen erzählen. Und das ist natürlich wirklich, wirklich schön.
Nun ist die Messe ja in diesem Jahr eigentlich nicht mehr der Rede wert, wie du sagst. Das ist ja alles, da wird ja nichts mehr großartig kommen. Also mal weg vom Offline zum Online. Welche Bedeutung haben denn für dich die sozialen Medien, insbesondere natürlich Facebook und Instagram? Wie nutzt du sie? Welche Probleme siehst du?
Natürlich nutzen wir das einerseits zur Kommunikation, wir nutzen es auch ein klein bisschen zu Werbezwecken, wobei wir das wirklich nicht übermäßig haben. Wir haben stattdessen ein Newsletter, der regelmäßig erscheint und ein bisschen auf der Homepage Blog, aber das meiste mache ich dann tatsächlich über die Live-Webinare. Wir beobachten das, was auf Facebook geht. Das Problem mit Facebook und Instagram ist ganz klar, dass der Trend dahin geht, dass die User, also die Kunden, konsumieren statt zu studieren. Das ist ein großes Problem, weil es ist nämlich schnell, schnell eher besser oder es ist einfacher, mal eben schnell, schnell zu googeln. Und dann nimmt man auch eher ungefragt so eine Halbwahrheit mit, anstatt sich wirklich tiefgreifend mit der Materie zu befassen. Das befeuert natürlich Fütterungsmythen. Gerade jetzt in der Krise haben also die Endzeit Propheten aus der Branche wirklich Konjunktur, wo Pferde per Bilder krank geredet werden, wo Mythen rund um Futtermittel ganz massiv gestreut werden, wo wirklich einfach nur Bullshit verteilt wird. Und je weniger ein Kunde natürlich weiß, je weniger das oder je geringer das Grundbildungsniveau ist im Pferdeernährungsbereich oder im pferdewissenschaftlichen Bereich, umso eher ist er auch empfänglich für so Mumpitz. Und das ist die dunkle Seite der sozialen Netzwerke. Wie gesagt, Facebook ist die eine Sache. Instagram macht es noch viel schwieriger, weil die Texte kürzer sind. Und richtig brutal wird es dann auf den weiterführenden Sachen, wo also gar keine Inhalte wirklich transportiert werden können oder zu wenig. TikTok zum Beispiel. Und das ist also was, wo das beobachten wir mit Sorge. Ja, erstmal dieses Konsumieren von Wissensfetzen, weil da einfach sehr viel Halbwissen dann gestreut oder eben konsumiert wird, was am Ende des Tages gefährlich fürs Pferd wird. Weil man halt dann doch irgendwo mal gelesen hat, dass 10 Gramm Kurkuma jegliches Leid lindern. Ja, statt sich wirklich intensiv mit irgendwas zu befassen, und das eigentliche Problem wirklich zu erkennen, landen dann die ersten 10, 20 Gramm Kurkuma im Pferd. Und das muss einfach nicht sein. Wie gesagt, wir beobachten das. Wir können nichts dagegen tun. Das ist also auch kein Grund, sich dafür darüber aufzuregen, außer die Menschen zu motivieren, ein bisschen tiefer zu graben, mehr Kurse wirklich auch wissenschaftlich fundierte Kurse zu besuchen und vor allem auch Leute zu meiden, die mit Angst Geld verdienen. Das ist auch ein Trieb oder ein Trieb der Industrie, also ein Zweig der Industrie. Wir nennen das immer die Angstmachindustrie. Wir müssen immer so ein bisschen drüber kichern. Und das sind einfach Werbemessages, die ganz klar auf Angst zielen, auf schlechtes Gewissen. Also wenn ihr dies und jenes nicht 5-mal im Jahr in eure Gäule füttert, werden sie einen ganz gar schrecklichen Tod sterben. Und da werden auch einfache Sachen wie Schuppenbildung oder Streifen am Rumpf werden plötzlich eine schreckliche Krankheit. Und da kann man natürlich auch direkt die Heilung dagegen kaufen auf der Webseite. Und das ist natürlich, das ist unlauter. Also lauter nicht in Form von laut, sondern laut in Form von ehrlich. Das ist schlicht unehrlich. Und wenn man sich als Kunde auch von solchen Dingen und von solchen Aussagen nicht blenden lässt, sondern immer eine W-Frage stellt, wer verdient dran, wer hat das erforscht, wer oder was ist das für eine Information, hat die überhaupt Tiefe oder ist das irgendwo aus der Luft gegriffen, dann ist man schon auf der sicheren Seite. Aber das ist die dunkle Seite von den sozialen Netzwerken. Auf der einen Seite haben wir eben die Möglichkeit, sehr viel Informationen gleichzeitig abzugreifen. Auf der anderen Seite kann es dem sein, dass sie ungefiltert ist und nicht unbedingt wahr.
Ja, und ich glaube, dass daher auch viel mehr Unsicherheit wächst bei den Pferdebesitzern, die sich eigentlich schlau machen wollen. Und natürlich auch irgendwo dann der Punkt kommt, wo die sagen, ich hole mir jetzt professionelle Hilfe. So, jetzt kommt das Wort professionell, genau richtig. Nun gibt es ja immer mehr Futterberater oder Heilpraktiker mit Spezialisierung auf Fütterung und was nicht alles für Leute. Und es gibt auch immer mehr Institute, Schulen, Akademien, wie auch immer die sich schimpfen, an denen man Weiterbildung zur Pferdefütterung machen kann. Nun geht die Schere ja sehr weit auseinander. Da haben wir ja auch schon mal auf der Messe drüber gesprochen, sowohl preislich, aber natürlich auch in der Qualität der Ausbildung. Woran erkennt man denn eine gute Ausbildung, eine gute Weiterbildung? Was sind denn so die Eckpunkte, die man sich mal anschauen muss? Und woran erkennt dann vielleicht auch der Pferdebesitzer, ob derjenige, der vor mir steht, eine gute Ausbildung genossen hat?
Ja, das ist tatsächlich so. Also das ist auch das zunehmende Problem. Gerade im Ernährungsbereich schießen die wie die Pilze aus dem Boden. Also man erkennt eine gute Ausbildung an verschiedenen Faktoren. Faktor Nummer 1 ist sicherlich eine ganz große Transparenz. Wer doziert da was? Was hat mein Dozent für eine Ausbildung? Wie lang ist diese Ausbildung? Weil man kann einfach nicht in 6 Tagen einen Beruf erlernen, für den man 12 Semester studieren muss. Das geht nicht. Und das ist auch Augenwischerei. Das heißt, wenn ich jetzt Angebote sehe, die 3 Tage, 5 Tage lang sind oder ein Fernunterricht, der aus 6 Lehrheften besteht, dann sind dann kann das tatsächlich nicht besonders in die Tiefe gehen. Das sind dann so Basisausbildungen oder so kleine Einsteigerkurse. Dagegen ist nichts einzuwenden. Wenn die natürlich aber so beworben werden, als wäre es super cool und man kann dann eine Riesenkarriere mit starten, naja, dann kommt die schlechte Nachricht. So einfach ist das nicht. Man hat sehr, sehr viel zu bedenken. Also ich erwarte von solchen Ausbildungen erstmal, dass der Lehrplan öffentlich ist oder leicht zugänglich ist. Dann die Frage, wer doziert das? Was wird da doziert? In welcher Tiefe? Es ist so, dass wir uns in einem Bereich bewegen, der natürlich nicht gesetzlich geregelt ist. Aber wenn es eine Inhaltssicherheit gibt, das ist schon mal eine gute Idee. Dann darf man sich natürlich nicht blenden lassen von Zertifizierungen. Es gibt verschiedene Formen der Zertifizierung in dem Bereich, die aber nichts über den Inhalt sagen. Ja, zum Beispiel, ob das als Bildungscheck anerkannt ist, das sagt über den Inhalt überhaupt nichts aus. Auch eine ZFU, also Zentralstelle für Fernunterricht, ist kein Inhaltsgarant. Auch eine ISO-Zertifizierung ist kein Inhaltsgarant, denn die hat mit dem Inhalt überhaupt nichts zu tun, sondern die Frage der Informationsflüsse, also eine ISO 9001-Zertifizierung hat überhaupt keinen Inhaltswert für Ernährung. Das heißt, man sollte sich nicht blenden lassen von schicken Broschüren zum Beispiel oder von groß schwingenden Werbetexten mit Hochglanzfotos, sondern schaut lieber danach, erstens, wer doziert da was? Was haben die für eine Ausbildung? Warum? Und ich werde immer ich werde immer kritisch oder beziehungsweise hellhörig, wenn mir jemand sagt, ja, da doziert halt die Frau so und so, und dann google ich die und ich finde keine Vita. Ja, warum ist die Vita nicht öffentlich? Das ist doch, also gerade wenn wir Wissenschaftler haben, dann ist eine öffentliche Vita, gehört zum guten Ton. Ja, dass ich mich darauf verlassen kann, dass derjenige, der mir da gegenüber sitzt, wirklich erstmal auch ein guter wissenschaftlich ausgebildeter Mensch ist. Nicht jeder gute Wissenschaftler ist auch ein guter Dozent, das ist das Nächste. Ich würde immer auch mir vielleicht, wenn ich kann, ein paar Dozenten angucken. Wir machen das ja mit unserer Meisterklasse Leid zum Beispiel. Die doziere ich nicht alleine, da kommen meine Dozenten und stellen sich auch mal vor. Denn es steht und fällt natürlich auch mit dem Lehrer. Und ich finde es immer ganz schlimm, wenn wir eine Ausbildung haben und dann heißt, ja, aber der Lehrer, der ging gar nicht, das war so langweilig. Ja, das möchte ich, das finde ich schade. Das muss nicht sein. Das heißt, es muss wirklich durchsichtig und klar sein, was ist Inhalt, wer doziert, wie lang ist das, wie sind die Kosten. Was habe ich und auch wirklich realistischen Ausblick, was kann ich hinterher damit tun? Jemand, der oder einen Kurs, der jetzt vielleicht nur 3 oder 6 Tage lang ist und die erzählen den Leuten hin, naja, da kann man dann 100.000 Euro im Jahr mit verdienen, das ist einfach. Ist einfach nicht ehrlich, stimmt einfach nicht, weil die Ausbildung nicht ausreichend ist. Ja. Wir zum Beispiel, wir selektieren unsere Teilnehmer auch größtenteils. Das heißt, bevor die zugelassen werden, gucke ich mir an, macht das Sinn? Ja, kann ich das hinterher vor mir selber? Also ist derjenige geeignet?
Kann ich denjenigen auf die Welt loslassen?
Ja, hat er einen realistischen Blick auf das, wie Selbstständigkeit hinterher aussieht? Hat er eine Chance auf dem Markt oder integriert er das in seinen normalen Job rein? Das sind alles Dinge, die wir vorher in der Regel bei den meisten tatsächlich abklopfen, gerade wenn ich die nicht persönlich kenne, einfach um da auch kein Unglück zu erzeugen. Mhm. Auch das finde ich wichtig, das ist mein ethischer Anspruch oder auch mein moralischer Anspruch an die Ausbildung, die wir da anbieten. Weil der Markt ist klein und das ist nicht so einfach, sich da zu manifestieren. Da kriegt man nichts geschenkt. Und daran sollte man auch diese Institute auswählen. Ja, an der Sichtbarkeit, an der Art der Kommunikation, an der Menge der Dozenten, an der Qualifikation der Dozenten, an der Durchsichtigkeit der Informationsströme zum Beispiel.
Auf der Webseite deines TWI steht zur Ausbildung zum Berater für Pferdefütterung und Fütterungsmanagement, dass das die Meisterklasse Pferdefütterung ist.
Ja,
und genau. Du schreibst, ich habe das mal als Zitat ausgenommen, das ist eine langfristige Investition in die Zukunft der Teilnehmer. Der Pferdeernährungsmarkt ist hart umkämpft. Qualität und tiefes Fachwissen ist daher umso wertvoller und Grundstein für langfristige Kundenbindung und Erfolg. Also neben dem Wissen rund um Pferd und Fütterung hast du ja auch Module wie Futtermittelindustrie, Wirtschaft, ja. Betriebswirtschaft, Forschungsmethodik, ja. Kritische Evaluation und wissenschaftliches Arbeiten drin. Ja. Wie wichtig sind denn deiner Meinung nach gerade eben diese betriebswirtschaftlichen Kenntnisse für den Futterberater und auch für Tierärzte und Therapeuten?
Extrem. weil es tatsächlich in diesen Ausbildungen überhaupt gar nicht gelehrt wird. Also die kommen ja alle mit einer Vorbildung bei mir. Wir haben ja kaum jemanden drin, der überhaupt keine Ausbildung hat, weil es wenig Sinn macht. Die sind alle vorgebildet. Und in all diesen Dingen, inklusive im Veterinärwesen, gibt es keine betriebswirtschaftliche Ausbildung. Das ist ganz schlimm. Und nicht nur das, sondern viele dieser Futterberater, was eben nicht gesetzlich geschützt ist, die haben noch nie was vom Futtermittelrecht gehört. Die wissen nicht, was eine Alpha-Nummer ist und was eine Mischgenehmigung eigentlich beinhaltet. Die hatten noch nie ein Futtermittel, also das Zulassungsbuch in der Hand. Und die wissen auch nicht, was sie für eine Haftung eingehen, wenn die den Schnabel öffnen und eine Empfehlung aus, oder was sie für eine Verantwortung haben, wenn die eine Empfehlung aussprechen. Also wir haben sowohl ein Rechtsmodul, was 2 Tage lang ist, mit einem Fachanwalt, wo es um Haftung geht, um Risiken, Risikoabschätzung und um Haftbarmachung. Wir haben mehrere Tagesmodule über Futtermittelrecht, also wo es aus der Sicht der Industrie geht, wo wir all diese Warums auch klären müssen und eben Betriebswirtschaftslehre mit Spezialisten, mit einem Wirtschaftsprüfer. Wir haben Steuerberater dabei, damit die Leute eben nicht im ersten Jahr direkt pleite gehen. Wie schlimm ist das denn? Mhm. Und das sind alles Dinge, das ist elementar wichtig. Also ein bisschen, also die Futtermittelkunde ist die eine Geschichte und auch Ernährungslehre und Krankheiten und all der Kram, den wir so machen. Aber die müssen ja auch ihre Rechnung bezahlen können und vor allem ruhig schlafen können, und sie müssen auch wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen und wo sie im Zweifelsfall in Teufels Küche kommen. Denn zum Beispiel so ein Verstoß gegen das Futtermittelrecht, wenn jetzt einer auf die witzige Idee kommt, er macht jetzt sein eigenes Futtermittel, das haben wir immer mal wieder, dass die Leute anfangen, selber zusammenzumischen und mit sich dann irgendwo illegal Substanzen besorgen, die für diese eine behördliche Genehmigung bräuchten. Ja, und dann mischen die das im Keller zusammen und das kostet 50.000 Euro, wenn das rauskommt. Also wenn es da Schadensfälle gibt, das zahlt kein Mensch. Und das ist ganz schlimm, wenn die das nicht wissen. Und wir haben immer wieder Fälle, wo es dann eben zu Prozessen kommt. Das sind Gott sei Dank wenig, aber es kommt eben zu Prozessen, wo dann da eine junge Frau sitzt, die wirklich überhaupt keine Ahnung hatte, was sie da gemacht hat, ein Pferd vergiftet hat. Ja, und dann ist sie fällig, ne? Dann ist sie fällig, die wird ihres Lebens nicht mehr froh. Deswegen legen wir auf diesen betriebswirtschaftlichen, den rechtlichen Teil einen so großen Wert. Und deswegen pieke ich meine Leute auch und gerade meine Teilnehmer auch extrem, dass sie das wirklich aus dem FF kennen, von Paragraph A bis Paragraph Z. Die müssen mir den nicht rezitieren, aber die müssen wissen, was da Sache ist. Mhm. Und betriebswirtschaftlich das Gleiche. Die müssen richtig gut rechnen können, und das machen wir wirklich bis ins Detail. Und gerade auch mit, also ich doziere einen Teil davon an auch andere Leute, das sind alles brancheninterne. Das heißt, wir holen uns keine externen Fachkräfte, weil sie im Zweifelsfall von der Pferdebranche und auch von der Ernährungsbranche wenig Ahnung haben. Und dann kann man dann also nicht jetzt einen Unternehmensberater aus Frankfurter Speckgürtel, der sonst irgendwelche großen Firmen berät und von einer der großen großen Firmen kommt vielleicht, meinen Leuten Tagessätze von 3.000 Euro um die Ohren haut, was einfach nicht realistisch ist.
Und der auch gar kein Branchenwissen in der Richtung hat.
Nein.
Es war spannend. Eben. Ich habe ja alles dual studiert und wir waren ja dann ein bunter Haufen von Studenten, die in verschiedenen Praxisunternehmen gearbeitet haben. Und es ist so unfassbar spannend, wie du eigentlich in Anführungszeichen das Gleiche lernst und es in der Praxis einfach in so unterschiedlichen Welten unterschiedliche Sachen bedeutet. Das ist der Hammer. Ja. In deiner Welt oder in unserer Welt, in der Pferdebranche, was beinhaltet denn für dich eine hochwertige Kundenbetreuung? Jetzt mal abgesehen davon, dass man bitte Ahnung hat.
Oh, das ist tatsächlich gar nicht so wirklich gleichförmig zu betrachten. Das kommt ganz stark auf den Kunden an. Ich lege Wert auf Schriftlichkeit. Das heißt, dass Dokumentationspflicht eingeführt wird, wie das in allen Gesundheitsberufen rund ums Pferd eigentlich sein sollte. Das heißt, Dokumentationspflicht ist für mich ein normaler Zustand. Das ist für mich eine gute Kundenbetreuung. Wie engmaschig man den Kunden betreut, kommt auf den Fall an und auf den Kunden. Ich finde es wichtig, den Kunden nicht zu nerven. Das ist aber mal so meine eigene Einstellung. Also ich fühle mich auch als Kunde gerne schnell genervt, wenn die Leute mir ständig irgendwas schicken und guck mal hier und guck mal da und musste nicht und hasse nicht. Ich habe es auch für meine Kunden oder beziehungsweise ich halte es für meine Kunden auch so, dass ich lieber auch mal auf Umsatz verzichte und sage, du ganz ehrlich, du, das Pferd sieht doch super aus, du brauchst mich doch gar nicht. Ja, und das habe ich auch schon, das mache ich regelmäßig, dass es halt zu einer Situation kommt, wo ich sage, naja, was soll ich denn jetzt hier? Macht auch gar keinen Sinn. Ich habe lieber einen glücklichen Kunden als einen, den ich durch künstliche Wiederholung von unnötigen Terminen an mich binde. Auch das ist so meine, aber es ist meine private Arbeitseinstellung. Eine halbwegs vernünftige Erreichbarkeit, und das ist sicherlich auch das, was bei mir das allergrößte Problem in der Beratung darstellt, weil es einfach, meine Tage zu kurz sind, deswegen wir ausbilden, weil ich es einfach selber gar nicht mehr abgebildet kriege seit einer langen Zeit, die vielen Anfragen. Aber wenn man jetzt als einzelner Berater unterwegs wird, eine vernünftige Erreichbarkeit und auch eine vernünftige Unerreichbarkeit. Das heißt, sich nicht da zum Sklaven zu machen, das finde ich ganz wichtig, weil das spiegelt sich hinterher, also Überforderung sieht man sofort in der Arbeit. Nervliche und kräftemäßige Überforderung. Deswegen lieber ein weniger, dafür vernünftig. Das ist sicherlich für mich das, was einen guten Kundenservice oder ein gutes Angebot auch ausmacht, dass das Angebot klar umrissen ist. Auch das gehört für mich zu einem sehr guten Kundenservice dazu. Ich finde es immer bedenklich, wenn Leute alles können oder alles anbieten, weil davon kann dann zwei Drittel einfach nicht gut sein, weil man kann nicht in allem gut sein. Und klar umrissen, deutlich kommuniziert, nicht schwammig, ganz wichtig, und Planungssicherheit. Das heißt, das kriegst du für das Geld, das ist Inhalt, und in der Dokumentation, jetzt zum Beispiel im Gesundheitsbereich, das habe ich gesehen, das ist das Problem, das versuchen wir als erstes. Ja, also wir gucken jetzt als erstes, dass wir dieses Problem abgestellt kriegen, und dann schauen wir weiter. Und das wäre jetzt für einen Ernährungsberater für mich eigentlich das die Top of the Pops. Man muss es nicht, also wir brauchen keine Hochglanz, Klappfolder, die irgendwo rumliegen, wo dann eine Kundenakte reingeheftet wird, die dann per Post verschickt wird. Das braucht alles kein Mensch. Meiner Meinung nach braucht man auch nicht besonders viele Worte. Auch etwas, was man immer mal wieder sieht, dass man Dokumentationen sieht auf 30 Seiten.
Der schreibt sowas. Halt auch
nicht sein. Ja, ich habe da meine Pappenheimer. Also ich kenne durchaus Kollegen im Ernährungsberatungsbereich, die so Zeug schreiben. Aber macht das Sinn oder ist das hinterher einfach Wortschleudern? Und sicherlich, wenn man unerfahren ist und wenig Ahnung hat, nutzt man mehr Worte. Später, je erfahrener man wird, je besser man auch wissenschaftlich im Sattel sitzt, desto weniger braucht man, um auf den Punkt zu kommen. Das ist ja auch etwas, was wir in der kritischen Evaluationsmethodik so ein bisschen machen bei uns im Kurs, dass die Leute auf den Punkt kommen. Nicht schwafeln, sondern einzelne gute Punkte beziehungsweise die richtigen Punkte rausziehen und go. Was haben wir denn noch? Was ist denn für den Kunden noch wichtig? Eine vernünftige Nebenbetreuung, wenn es geht, ja, und dass man auch vor allem den Job macht, für den man da ist. Das finde ich ganz wichtig. Man kann natürlich immer mal ein Schwätzchen halten, aber es darf nicht ausarten.
Ja. Wenn du sagst, der Pferdeernährungsmarkt ist hart umkämpft, was meinst du damit? Berater, Futtermittelhersteller?
Ja, Berater. Also Berater, auch Futtermittelhersteller sind Berater, auch die beraten natürlich, und das dürfen sie auch, ganz klar, sie haben aber auch eine Umsatzabsicht, das ist auch verständlich. Das ist übrigens auch überhaupt nichts Verwerfliches, man würde ja immer meinen, ja, die Futtermittelindustrie, das sind die Bösen, das sind die gar nicht. Das sind ganz tolle Leute, und ein Futtermittel entsteht ja immer da, weil irgendwo ein Bedarf entsteht. Nein, aber natürlich, wir haben eine nicht gesetzlich geschützte Berufsgruppe. Eine kleine. Jeder darf sich Futterberater nennen, und du hast es eben schon gesagt, wir haben sehr viele im Heilpraktikerbereich, die Futterberatung anbieten. Wir haben Kurzausbildungen, wo die Leute Futterberater werden, das so nebenbei zu haben und so weiter. Dieses Angebot ist enorm, und vor allem das Angebot im Billigbereich. Das heißt, die bieten Futterberatung für 35 Euro an, und ganz ehrlich, das ist völlig unrealistisch. Denn eine vernünftige Futterberatung dauert vor Ort 1,5 Stunden, ja, oder eine Stunde. Wenn man viel Erfahrung hat, geht es vielleicht auch ein Ticken schneller, aber ein Stündchen ist man dabei, An- und Abfahrt, und danach sitzt man mindestens 1 oder 2 Stunden im Büro und verarbeitet diese Daten. Jemand, der das für 35 Euro anbietet, kann nicht wirtschaften. Ja, und dadurch, dass die dann nicht mehr wirtschaftlich rechnen können, weiß ich auch, was da hinterher für ein Ergebnis rauskommt. Das heißt, jemand, der das wirklich mit Herzblut betreibt, der sich fortbildet permanent, der Ahnung hat, der auch eine vernünftige Ausbildung hat, der kostet auch Geld. Jetzt ist es natürlich gefährlich, weil wir haben hier und da auch mal Berater, die Geld kosten und trotzdem nichts wissen. Und das macht erstmal den Ruf kaputt von allen Beteiligten. Das macht's richtig ätzend. Das heißt, man muss als vernünftig ausgebildeter Futterberater sehr, sehr gut um seinen guten Ruf kämpfen. Der kommt nicht von alleine. Man muss arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das bringt die Selbstständigkeit mit sich. Ja, selbst und ständig. Eigener Herr und eigener Sklave. Und das fliegt einem nicht zu. Also man soll nicht glauben, dass man so eine Ausbildung macht und dann so ab Tag 1 reich ist. Das wäre schön. Ist aber nicht so. Und deswegen, und das macht den Markt so schwierig, weil wir eben diese große Menge an immer wiederkehrenden, schlecht ausgebildeten Beratern sehen, die sich vielleicht auch Mühe geben. Ich will mir gar nicht sagen, dass sie sich keine Mühe geben, aber die sind dann einfach nicht gut. Und natürlich, die fallen auf die Nase, das darf man auch nicht vergessen, die scheitern, weil das Fachwissen fehlt und die Ergebnisse sind schlecht und die Pferde werden krank. Und dann hat man als guter Berater mit guter Ausbildung, muss man da erstmal gegen angehen. Das heißt, man muss den Kunden motivieren, dann doch nochmal Geld in die Hand zu nehmen und einen richtig guten zu haben. Und der Kunde muss natürlich dann auch erstmal rausfiltern können, wer ist denn gut? Ja, und da gilt das Gleiche übrigens mit den Ausbildern. Wie finde ich einen guten Futterberater? Ja, indem er mir sagt, was hat er gelernt und wo, wie lange, bei wem, wer ist da der Hauptausbilder gewesen und so weiter. Was hat er eventuell was Akademisches dahinter stehen oder wie tief geht das? Ne, wie bildet der sich fort? Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass das öffentlich zugänglich ist und dass man da nicht suchen muss. Und wenn dann halt rauskommt, es war eine 3 Tage Ausbildung, dann weiß ich eigentlich schon Bescheid.
Oder wenn das jemand ist, der einfach sagt, ich habe halt 30 Jahre Pferdeerfahrung.
Genau das Gleiche. Ja. Und auch mit 30 Jahren Pferdeerfahrung ersetzt einfach kein pferdewissenschaftliches Studium. So blöd das klingt, ich will gar nicht die Erfahrung kleinreden, aber man kann auch 30 Jahre kein Buch lesen. Also 30 Jahre sagt erstmal nur, ich habe 30 Jahre Pferde. Aber es ist eben die Frage der Ausbildung und vor allem auch der Ausbildung, die up-to-date ist. Denn gerade in der Pferdewissenschaft dreht sich der Teller echt schnell. Als ich studiert habe, hatten wir im Jahr so 15 Veröffentlichungen über Pferde in allen Bereichen und jetzt haben wir im Monat über 40. Und die muss man lesen, dummerweise. Und ein Großteil meines Berufes besteht tatsächlich darin, Veröffentlichungen zu lesen. Ob ich die spannend finde oder nicht, das steht auf ganz anderem Blatt, ich muss da durch. Muss die lesen, muss die bewerten, muss die gewichten und eventuell die Informationen in das, was wir schon wissen, mit einarbeiten. Und das gehört eben mit dazu.
Ja, auf jeden Fall. Einer der Punkte, warum ich irgendwann gesagt habe, nee, ich bin raus. Das ist dann nicht mein, also in der Tiefe habe ich dann auch gesagt, nee, komm. Noch ein paar Fragen zu dir und deinem Business-Alltag. Jetzt waren wir ja wieder viel in der Fütterung. Aber jetzt mal abgesehen von den wissenschaftlichen Sachen, mit denen du dich beschäftigst und auch von den Fütterungsthemen, die du betrachtest, bearbeitest, liest, tust auch immer. Wie sieht denn dein Business-Alltag aus? Also erstmal, wie sieht grundsätzlich so ein typischer Tag bei dir aus, wenn jetzt nicht gerade Corona ist? Und wie viel davon ist wirklich Pferdefütterung und wie viel ist Business?
Es ist sowohl als auch natürlich, weil mein Business untrennbar mit Pferdefütterung verknüpft ist und es automatisch immer drum geht. Also es ist so, ich arbeite tatsächlich deutlich mehr als ein normaler Arbeitnehmer. Meine Tage sind länger. Ich arbeite also deutlich mehr als 40 Stunden, weil ich 7 Tage die Woche arbeite. Es ist höchst selten, dass ich mal nicht arbeite. Das liegt aber auch daran, dass ich so gerne arbeite. Man soll also nicht glauben, dass da irgendeiner hinter mir steht mit der Pitsche und sagt, so, ran jetzt, ne, schaffen. Sondern ich bin eine jetzt Gott sei Dank mittlerweile wieder gesunde Mischung eines Workaholics. Ich habe das eine Weile durchaus übertrieben, da habe ich auch schmutzig für bezahlt. Also man darf es auch nicht übertreiben. Ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich deutlich mehr als 60 Stunden, also eher in die 80 bis 100 Stunden die Woche gearbeitet habe. Das mache ich heute nicht mehr. Dafür habe ich meine Mitarbeiter, Gott sei Dank. Nein, die arbeiten auch nicht so viel. Aber es ist mit und ohne Corona im Moment ganz einfach. Ich habe keinen Alltag, wie andere Leute sich den vorstellen, sondern das läuft bei uns alles sehr kreativ ab. Wenn ich, es gibt solche und solche Tage, wenn ich abends arbeite, das heißt abends einen Abendkurs gegeben habe, arbeite ich oder fange ich morgens nicht vor 11 Uhr an zu arbeiten am nächsten Tag, weil ich in der Regel bis mindestens 22 Uhr gearbeitet habe, bis ich dann runtergefahren habe, alles eingeklappt habe oder wenn ich auf dem Kurs irgendwo bin, dann fahre ich in der Regel nach diesen Kursen noch eine Stunde oder zwei Auto Richtung Heimat. Ich fahre ein großes Wohnmobil deswegen, weil ich eben so viel unterwegs bin und nicht so gerne in Hotels schlafe. Und fange am nächsten Tag erst spät an zu arbeiten. Davor habe ich Zeit für meine Hunde und Hühner. So, dann sitze ich im Büro, so wie jetzt. Wir haben jetzt Mittagszeit in dieser Aufzeichnung. Und ich bleibe auch noch eine Weile im Büro bis in den Nachmittag hinein. Dann habe ich eine Pferdezeit, weil ich habe 4 Pferde. Die möchten bespaßt werden, beziehungsweise 3 davon auf jeden Fall. Nicht jeden Tag gleich, aber ich versuche aktiv zu reiten täglich. Und dann, wenn ich wieder einen Kurs am Abend habe, habe ich spätestens 18 Uhr sitze ich wieder in meinem Büro, bereite das Seminar vor, was dann um 19 oder um 20 Uhr anfängt und arbeite wieder bis 22 Uhr. Das ist ein klassischer Arbeitstag für mich. Es gibt natürlich auch Tage, wo ich abends mal nicht arbeiten muss. Das kommt selten vor, aber das passiert. Dann verschiebt sich das Ganze ein bisschen. Ich fange deutlich früher an, sitze also um 7.30 Uhr in meinem Büro, habe dann am Mittag Zeit für meine Pferde und gehe dann in der Regel am Abend nochmal ins Büro oder habe auch vielleicht einfach auch mal einen Nachmittag frei. Das kommt vor, es ist selten, ja. Aber es kommt tatsächlich vor. Ich versuche das, ich habe die große Freiheit, dass ich mein Büro zu Hause habe, mein Studio auch. Wenn ich also Webinare habe, habe ich sehr viel Zeit. Ich gebe auch einzelne Kurse schon mal aus dem Garten, wenn es ruhig ist. Da haben wir die technischen Möglichkeiten zu. Das ist also, wie man da auf hohem Niveau. Aber man muss sich das Leben natürlich auch irgendwo schön machen. Wenn ich rausfahre für Kunden, ja, dann sitze ich natürlich den ganzen Tag im Auto. Das heißt, ich fahre los, bin dann 1 oder 2 oder auch 5, 6 Tage mal unterwegs, wo ich nicht zu Hause bin. Ich bin Gott sei Dank gesegnet mit einem Ehemann, der das alles mitträgt, der das auch voll unterstützt, obwohl er beruflich was anderes macht, der mir dann hier den Rücken frei hält, die Pferde füttert, weil die im Haus stehen und mit den Hunden Gassi geht und die Hühner auch nicht vergisst. Das heißt, wir sind da ganz, ganz wunderbar aufgestellt. Aber es ist so, unterm Strich natürlich arbeite ich etwas mehr als viele andere, als Selbstständige arbeitet man halt so viel, das ist halt so, weil man auch für seinen Beruf irgendwo brennt. Und natürlich, es ist eine gesunde Mischung aus Pferdeernährung, gerade wenn es halt um die Seminarvorbereitung geht. Man muss sich das so vorstellen, 1 Stunde vernünftiges Seminar online oder auch live hat etwa 20 Stunden Vorbereitung nötig. Wenn ich also einen neuen Kurs geben muss oder einen Kurs überarbeiten muss, zieht das Stunden, da muss ich wissenschaftliche Dinge lesen, ich muss Sachen verändern und so weiter und so weiter. Da kommt also der ganze Wissenschaftsteil. Ich schätze, etwa 1/3 meiner Bürozeit geht für wissenschaftliche Recherche drauf und Lesen und so. Und dann kommt natürlich noch der hässliche Teil der Betriebswirtschaft. Der muss auch gemacht werden. Das heißt, die Buchhaltung muss geprüft werden. Die muss zum Steuerberater. Wir müssen Jahres- und Monats- und Quartalsabschlüsse fahren. Die Umsatzsteuer muss raus. Die Löhne und Gehälter müssen überwiesen werden. All so Zeug hängt natürlich auch noch mit dran. Und das geht alles über meinen Tisch, weil ich das alles kontrollieren muss, querstrich auch selber machen muss. Das mache ich tatsächlich ganz ehrlich, sonntags nachmittags. Da stört mich keiner. Und das sind dann so Dinge, damit verbringe ich so meine Sonntagsnachmittage natürlich besonders gern, wenn es regnet. Wenn das Wetter schön ist, gehe ich lieber reiten. Ehrlich bin. Aber es ist halt so. Ja. Aber so, es ist, ich habe keinen Alltag. Nicht so wie andere Leute. 9-to-5, die morgens ins Büro gehen oder zu ihrem Job und dann um 17 Uhr Feierabend haben und dann zum Pferd fahren. Das gibt es bei uns tatsächlich seit Jahren nicht. Das muss man wollen. Das hat sehr lange gebraucht, bis ich mich da eingefummelt hatte. Das war auch der Grundstein sicherlich für meine Arbeitssucht, die ich ein paar Jahre hatte und die wirklich nicht gesund ist. Also Leute, lasst das bleiben. Nicht zu viel. Es muss ein ganz, ganz gesundes Maß haben. Ansonsten wird man krank, sehr schwer krank auch. Ich weiß das, ich bin diesen Weg gegangen, geht den nicht hinter mir her. Das ist kein gutes Vorbild. Trotzdem, man muss sich selber sehr gut organisiert kriegen. Man muss sich auch aufgerafft kriegen und das funktioniert immer nur dann, wenn man richtig Bock hat auf das, was man macht.
Ja.
Wenn das eine Qual ist, lass das bleiben.
Und jeder ist auch anders, ne? Also das ist so ein Gedanken, den ich jetzt schon eine Weile habe. Gerade jetzt kommt man ja nicht an, eigentlich kommt man ja an niemandem mehr vorbei, weil jeder gerade sein Leben im Internet zeigt. Und es gibt dann die Fraktion, du kannst die Zeit nutzen, um jetzt so viel zu arbeiten wie möglich. Und dann gibt es die Fraktion, nutze die Zeit, um durchzuatmen und zur Ruhe zu kommen. Das ist nicht schwarz oder weiß. Ihr müsst euren eigenen Weg finden und müsst gucken, womit ihr euch wohlfühlt. Für den einen ist es eben Freude, viel zu arbeiten. Ja, also wenn man das kann, wenn man die Möglichkeiten hat und das im gesunden Rahmen bleibt, ist das durchaus in Ordnung. Hast du denn 1, 2, 3 kurze, knackige Produktivitätstipps oder auch Kreativitätstipps?
Um am Laufen zu bleiben über den Tag.
Ja.
kurze Einheiten. Also ich arbeite immer in sehr kurzen Einheiten und wechsle öfter die Aufgabe. Also ich habe verschiedene Stapel auf meinem Tisch. Ich kann euch meinen Tisch leider nicht zeigen im Podcast, aber ich habe verschiedene Stapel auf meinem Tisch mit verschiedenen Inhalten. Ich bin jemand, ich arbeite gerne mit kleinen Zetteln, die ich rund um meinen PC verteile oder draufklebe. Dinge, die zu tun sind, die zu erledigen sind. Und arbeite gerne, wie gesagt, einen kurzen Impuls, eine Stunde zum Beispiel an Thema X, und dann lege ich das bewusst zur Seite, lasse das weiter vor sich hinköcheln und mache Thema Y und gehe dann weiter. Ich setze mir Deadlines und trage auch Arbeitszeiten für verschiedene Themen ein, die jetzt vielleicht Termingeschäfte sind. Ja, wenn ich weiß, ich muss einen Text produzieren für XY bis zum Datum Z, dass ich auch einen Timeslot dafür habe. Aber ich habe auch sehr viel Zeit, einfach Zeit, die ich, wo ich noch nicht weiß, was ich mache. Und dann mache ich das, worauf ich am meisten Lust habe. Ich mache regelmäßig Pause. Das heißt, wenn ich dann das Thema wechsle, stehe ich auf und tue etwas anderes. Das kann sein von Kaffee trinken über ich gehe in den Garten und gieße mal eben die Erdbeeren. Oder ich gucke, was die Hühnchen so treiben und fütter die mal eben. Oder ruf mal eben meine Mutter an. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, die ich dann in diesen kurzen Pausen mache. Die sind so 1/4 Stunde lang ungefähr. Und dann geht's weiter. Und damit arbeite ich persönlich am effektivsten. Das kann nicht jeder. Ich weiß, es gibt sehr viele Leute, also eine meiner Mitarbeiterinnen zum Beispiel, die muss eins anfangen und zu Ende bringen, sonst wird die kirre. Weiß ich, weil es ist ihre Art zu arbeiten und finde ich gut so, weil es ist okay für mich. Und es muss nicht jeder so arbeiten wie ich, auch wenn er mit mir arbeiten muss. Bin da also sehr, sehr offen für solche Angelegenheiten. Motivation, glaube ich, es ist immer dann schwierig, wenn jemand Motivationsprobleme hat, würde ich gar nicht an dem jeweiligen Sachverhalt arbeiten, sondern mich fragen, was ist das Problem jetzt hier? Das geht also dann eher in psychologische Themen rein. Und wenn jemand sich so gar nicht aufraffen kann, für sein eigenes Geschäft zu arbeiten in der Selbstständigkeit, ist die Selbstständigkeit auch einfach nicht das Richtige. Entweder man will das oder man will das nicht. Und so ein bisschen selbstständig geht halt ganz schwer. Da ist meiner Meinung nach dann Motivation immer so eine Sache. Wenn die Motivation reine Kohle, also reines Geld ist, das ist keine gesunde Motivationsbasis für eine Selbstständigkeit. Und um kreativ zu sein, ich kann unter Druck nicht kreativ sein, da bin ich ehrlich, ich bin am kreativsten, wenn ich sehr viel Raum habe, sehr viel Zeit, für mich auch, für meine Pferde. Ich bin extrem kreativ, wenn ich auf dem Pferd sitze und habe also die besten Ideen, wenn ich im Gaul hocke und durchs Gemüse reite, was ich dann auch kurz notiere irgendwo meistens, damit ich das nicht die ganze Zeit auf dem Pferd dabei habe. Wenn ich entspannt bin und Work-Life-Balance hört sich so bekloppt an, aber es ist tatsächlich so, wenn die stimmt, kann ich kreativ arbeiten, ansonsten nicht. Und ich würde eben auch nicht versuchen, mich zu zwingen, Dinge zu tun, auf die ich wirklich keine Lust habe. Außer den Jahresabschluss, da habe ich nie Lust.
Sagen.
Und meine Umsatzsteuererklärung, auf die habe ich auch wenig Lust, aber die ist das kleinere Übel. Ich finde den Jahresabschluss schlimmer. Kommt jetzt auch nicht plötzlich unerwartet. Ich versuche sowas.
Überrascht er dich nicht?
Nee, meistens nicht. Okay. Nein, meistens nicht, weil ich habe einen super coolen Steuerberater, der mich Monate vorher schon anfängt zu treten. Ja, hier, wir brauchen dies und wir brauchen jenes.
Wir haben jetzt Februar, wir sollten langsam den Jahresabschluss laufende Jahr machen.
Ja, genau. Also, aber es ist tatsächlich so, also das ist das Einzige, wo ich sage, ja, das geht bei mir gar nicht. Aber da bin ich sehr, sehr froh, dass ich da einen tollen Steuerberater habe, der mich auch wirklich nervt damit. Und
sehr gut.
Der geht mir so auf den Zeiger. Ja, genau.
Da machst du es lieber schnell.
Ich, damit er mich nicht nervt. Nein, der ist ganz toll und der ist super cool. Deswegen, da lasse ich auch nichts drauf kommen, aber das sind halt einfach solche Dinge, die man haben kann.
Du hast ja vorhin gesagt, und das ist ja auch klar bei dem, was du alles machst, das kann man ja nicht alleine schaffen. Du hast ja Angestellte, beziehungsweise vielleicht auch Freelancer, die dich unterstützen. Da weiß ich jetzt nicht, wie eure Konstrukte sind, aber was ich eigentlich wissen möchte, welche Aufgaben lagerst du denn aus? Also was gibst du ab und machst es nicht selber?
Also ich, die Organisation der Meisterklasse im organisatorischen Bereich, da habe ich jemanden ganz tollen für, die mir hintenrum die den Rücken frei hält, die macht sehr viel, was so an Papierkram anfällt. Das beginnt mit Teilnahmebestätigung, das geht über die Rechnungsstellung, über die Überwachung der Rechnung, über Zertifikate, die sein müssen, Korrespondenz mit Tierärztekammern und so Kram. Das macht alles sie, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Sie schreibt, also macht sehr, sehr großen buchhalterischen Aufgabe hat sie. Und alles, was in dem Bereich ist. Sie organisiert mir auch schon mal meine Beratungstouren, wenn ich dann rausfahren kann. Und produziert da auch sinnvolle Touren und mit Mittagspause und so weiter. Also das ist wirklich, wirklich gut. Dann habe ich jemand für die Live-Kurse, die Organisation. Das heißt, wenn ich externe Dozenten habe, die dann in einem Ort X mit meiner Meisterklasse oder auch extern zusammentreffen, das trifft die Pferdekurse genauso wie die Rinderkurse und die Bienen und die Hühner und so weiter. Das heißt, wir sind in einer externen Location und da kommt ein externer Dozent und da kommen viele Teilnehmer, die ich auch persönlich jetzt nicht aus meinen Pferdekursen kenne, weil es keine Pferdeleute sind. Da habe ich jemanden für, dass die komplette Organisation liegt auf ihrem Tisch. Das ist natürlich im Moment wenig. Ja, das ist halt leider so, deswegen ziehen wir sie gerade für andere Arbeiten noch mit ran, weil es nicht anders geht. Ja. Nummer 3 kümmert sich vor Ort hier für, also obwohl ich zu Hause arbeite, haben wir einfach sehr viel rundherum. Das beginnt mit Messeorganisation. Sind genügend Flyer da, haben wir den Messestand parat, ist alles eingepackt jetzt und brauchen wir so Zeug. Und gleichzeitig, weil im Moment die Messen ausfallen, ist sie mir eine wahnsinnig große Hilfe auch mit meinen Pferden und im Stall. Das heißt, tatsächlich muss ich mich um hier, da und dort so Sachen, die eigentlich für Selbstversorgerpferdeleute einfach anfallen, von Mistabholorganisation bis Heueinlagerorganisation über Einkauf von Zeug, muss ich mich im Moment um sehr wenig kümmern. Da bin ich sehr dankbar, weil ich einfach sehr viel online mache im Moment, also deutlich mehr arbeite um diese Jahreszeit, wie das sonst ist. Und meine Dozenten sind alles Freelancer. Das heißt, natürlich sind die vertraglich bei mir gebunden, also in beide Richtungen. Vertrag kommt von Vertragen und von also Vertrag ist immer Verlässlichkeit und ich stehe eben für Verlässlichkeit auch gegenüber meinen Dozenten und die sind dann halt dann parat, wenn wir die Vorlesung mit denen haben und die Organisation da von diesen Externen, das macht zum Teil ich, beziehungsweise Kommunikation, aber eben auch meine zwei Büromitarbeiter, die üben alle im Homeoffice sitzen, ja, wir haben keinen hier vor Ort sitzen, sondern wir sind ein ganz modernes Unternehmen, alles Mädels und also werden noch Männer eingestellt, aber waren halt gar keine da, alles Mädels und alle im Homeoffice, das heißt, wir haben keinen physischen Standort, was das Arbeiten für alle Beteiligten sehr angenehm macht, weil sie eben ihr Leben genauso frei gestalten können, wie ich das kann. Und eine arbeitet halt sehr spät am Abend, eine arbeitet eher über Tag, eine ganz konkret in festen Aufgaben von A bis Z und eine eher so in Kleinprojekten, also ganz unterschiedlich. Und das finde ich auch wichtig heutzutage, dass diese Freiheiten da sind, möglich sind.
Was bedeutet denn für dich Erfolg?
Witzigerweise ist es nicht das Geld, das kann ich euch direkt sagen. Erfolg ist für mich, erstmal abends in den Spiegel zu gucken und zufrieden zu sein. Sehr zufrieden. Ich möchte einen Unterschied machen. Also der Erfolg ist für mich, einen Unterschied zu machen für Pferdewohl und auch für Menschenwohl, weil ich das untrennbar miteinander verknüpft habe. Nur ein glücklicher Mensch kann auch ein glückliches Pferd haben und umgekehrt. Und das ist für mich Erfolg. Also die Zufriedenheit, erstmal etwas geschaffen zu haben. Ich bin unfassbar verwundert jeden Tag über mein Geschäft, weil ich ganz klein angefangen habe als Einzelkämpfer mit einem Auto, was ich nicht selber bezahlen konnte, was mein erstes Auto hat meine Mutter finanziert. Also ich habe wirklich als Kleinunternehmer angefangen und habe jetzt einfach einen Haufen Mitarbeiter und eine Firma, die wächst und gedeiht. Und das ist für mich Erfolg. Also es ist gar nicht, dass ich, also materielle Dinge waren mir eh nie wichtig, deswegen sind wir da komplett raus. Aber abends auch mal zufrieden im Garten zu sitzen und ein Aperol zu trinken und sich zu denken, das war ein guter Tag. Das ist für mich Erfolg. Und alles andere ist, da bin ich wirklich sehr, sehr reich dran, an Menschen, die sehr zufrieden sind, sehr glücklich sind, die mich auch anrufen und sich bedanken. Das ist etwas, was ich, also was mich unglaublich reich macht und was mich auch glücklich macht. Und das ist für mich Erfolg. Etwas Nachhaltiges zu schaffen, damit was Gutes zu tun gleichzeitig, Pferdewohl und Menschenwohl zu fördern. Ja, und das ist, glaube ich, das, was für mich Erfolg ausmacht.
Das ist, hast du sehr schön gesagt. Das war auch eigentlich würde ich am liebsten jetzt beenden. Aber ich habe noch eine Frage. Abgesehen von diesem schönen Abschlussplädoyer von dieser oder von deiner Definition von Erfolg, was möchtest du den Zuhörern jetzt unbedingt noch mitgeben? Wie gesagt, es sind alles irgendwie Selbstständige aus der Pferdebranche. Wir haben viele Reitlehrer und Trainer. Wir haben sehr viele Therapeuten am Pferd, Osteopathen, Physiotherapeuten in der Richtung. Was möchtest du noch mitgeben?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es sind verschiedene Dinge, die ich meinen Kollegen gerne immer sage. Erstens schaut, dass ihr von dem, was ihr tut, auf der einen Seite, dass euch das glücklich macht und auf der anderen Seite, dass ihr davon leben könnt. Weil wenn ihr permanent in finanzieller Angst lebt, ist das kein Leben, das ist Murks. Ihr müsst einfach auch dafür sorgen, dass es euch später gut geht, im Alter etc. Das heißt, ein vernünftiges, stabiles, betriebswirtschaftliches Konzept muss da einfach stehen und das muss funktionieren. Wenn das nicht funktioniert, hört damit auf. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn ich mit Reitlehrern zum Beispiel zu tun habe, die jetzt 50, 60 Jahre alt werden, die keine Rücklagen haben, keine Altersvorsorge. Das ist keine schöne Zukunft, auf die ihr dazu steuert. Lasst das bleiben. Und auch wenn ihr für den Job eigentlich brennt, wenn ihr nicht wisst, wie ihr eure Rechnung davon bezahlen könnt, dann ist das einfach Murks. Und die Rechnung oder die dicke Rechnung kommt dann später. Es ist völlig okay zu scheitern, ja, aber es ist auch okay, dann wieder aufzustehen und es nochmal zu versuchen. Scheitern gehört zur Selbstständigkeit dazu. Habt keine Angst zu sagen, ich mache den Laden wieder zu und gehe jetzt erstmal wieder festangestellt arbeiten, bis ich mich neu sortiert habe und dann fange ich wieder an. Oder merke, okay, das war es halt nicht. Auch das ist ganz wichtig, denn auch da sehe ich sehr viele Kollegen, die einfach an der Selbstständigkeit kleben und festhalten, obwohl die weder wirtschaftlich ist, noch sinnvoll, noch irgendwas. Wenn die ursprüngliche Geschäftsidee einfach nicht gut ist, dann wird die auch über die Jahre nicht besser. Und es ist nicht scheitern, damit wieder aufzuhören. Hab da nicht so eine Angst vor, sondern lieber dann in die Sicherheit gehen und auch glücklicher sein. Auf der anderen Seite gehört eben zur Selbstständigkeit ein Haufen Mut dazu. Und ich finde, man kann auch mal mutig sein und verrückt und Dinge ausprobieren und loslegen und Galoppo machen, solange man Spaß daran hat. Und da ist doch alles drin. Und ich finde, da kann man auch mal eine bekloppte Idee raushauen. Also die größten Erfolge fußen auf bekloppten Ideen. Und da kann man kreativ sein und Gas geben. Ich fahre seit vielen Jahren am besten mit dem, was wir organisches Wachstum nennen, langsames Wachstum, aber mit sehr viel Fundament drunter, mit stabilem Finanzfundament und lieber langsamer wachsen, dafür stetig, als zu schnell irgendwelche Marketingblasen aufbauen, weil die kosten euch hinterher euren guten Ruf. Und dann lieber langsam und zweimal drüber nachdenken, das geht jetzt meiner Meinung nach auch für die ganzen Versuche, Online-Kurse aufzusetzen. Denkt lieber dreimal drüber nach, bevor ihr was Schlechtes aufsetzt und eure Kunden ärgert. Lieber was Gutes aufsetzen, was erst in 3 Monaten fertig ist, bevor ihr jetzt einen Schnellschuss da hinhaut und das ist einfach Kacke, was ihr da produziert. Und die Leute merken sich das. Ja, man kann sich immer mal einen leisten, der voll daneben haut. Das habe ich auch gemacht. Ich habe auch schon Kurse gegeben, die echt schlecht waren. Aber es macht nichts. Wir dürfen das nur einfach nicht übertreiben. Und es ist nicht die richtige Zeit, jetzt in der Corona-Krise auf Biegen und Brechen da was rauszuhauen, was hinterher keine Qualität hat. Ja, ja, setzt auf Qualität, weil wir sind ganz ehrlich, der Pferdemarkt ist nach wie vor ein Markt mit sehr traditionellen Werten. Und die Kunden stehen nicht immer so auf schnell und Glitzer und so. Das sind Marketingblasen eben, die nutzen sich ab. Und das ist blöd. Fraglos. Und ich glaube, das wäre auch mein betriebswirtschaftlicher Ratschlag. Sinnvoll rechnen, merken, wenn es nicht mehr geht, frühzeitig die Reißleine ziehen, bevor ihr euch unglücklich macht und in die Insolvenz rutscht. Langsames, stetiges Wachstum und immer, immer wieder über nachdenken, bin ich auf dem richtigen Weg. Sich ordentlich fortbilden und eben darauf achten, dass sie gute Qualität liefert. Das ist nachhaltig. Das war mein Wort zum Sonntag.
Ja. Danke, das spricht mir aus der Seele. Liebe Conny, vielen, vielen lieben Dank für dieses Interview. Informationen zu Conny Röhm und zu der unabhängigen Futterberatung und natürlich auch zum Tierwissenschaftlichen Institut findest du natürlich unter diesem Beitrag verlinkt. Ich werde mir auch allergrößte Mühe geben, dieses Gespräch aufzubereiten und in Schriftform auf den Blog zu packen, das eine oder andere vielleicht noch zu verlinken, was interessant ist. Und dann, ja, freue ich mich, wenn ihr wieder in der nächsten Folge dabei seid. Tschüss, Conny!
Tschüss!